Hallo und herzlich willkommen im Stimmlabor. Hier erforschen wir in jeder Folge die interdisziplinäre Welt der Stimme. Mein Name ist Julia Lukaschek und heute bei mir zu Gast ist Regina Pulheim. Keine Atemsprech- und Stimmlehrerin, aber wäre dies möglicherweise geworden, wenn die Schulgeldfreiheit schon in den 80ern durchgegangen wäre. Sie ist also Krankenpflegerin, Tänzerin, Lehrerin für Alexandertechnik, personenzentrierte Beraterin und Yoga-Lehrerin. Und um Yoga geht es in der heutigen Folge. Welche Sichtweisen gibt es aus dieser Richtung auf den Atem und wie passt dies mit dem Konzept Schlafhorst-Andersen zusammen? Und noch eine kleine Anmerkung, ein technischer Fauxpas hat es leider notwendig gemacht, dass wir diese Aufnahme zweimal machen mussten. Wir hatten beide eine kleine Sorge, dass das zweite Gespräch weniger Natürlichkeit hat, doch es war ein völlig anderes und wie ich finde, lebendiges und frisches Gespräch, bei dessen Lauschen ich nun viel Spaß wünsche.
Gemeinsame Seufzen ist auf jeden Fall schon mal gut. Mhm.
Ausatmung ist ja auch eine Atemphase. Du sprichst ja ganz gern von Atemmodus. Was meinst du damit eigentlich?
Hast du jetzt unvermittelt schon angefangen?
Ja klar, es geht einfach los. Vielleicht muss man dazu sagen, es ist wirklich warm hier und wir sind hier mit unserem Päckchen heute beide angereist und wir schwitzen. Wir haben die Fenster zu, damit man von außen nichts hört.
Ja.
Magst du was zum Atemmodus sagen? Oder?
Nein, ich kann gerne was zum Atemmodus sagen. Also mit Atemmodus meine ich das, was andere vielleicht als Atemrhythmus bezeichnen. Warum ich aber Modus sage, ist, weil das kein sehr gebräuchliches Wort ist, das nicht so ein Bedeutungsfeld mit sich bringt, von zum Beispiel auch ein sehr gleichmäßiger Rhythmus, wie ein gleichmäßiger Beat, der immer auf denselben Takt, Beat kommt, auf denselben Schlag kommt. Um zu vermitteln, dass es eine Offenheit gibt und eine die Möglichkeit, dass jeder Atemzug anders ist.
Mhm. Und den Begriff verwendest du, weil er neutraler irgendwie ist?
Weil er neutraler ist, genau.
Ja. Und den verwendest du im Yoga?
Den verwende ich im Yoga.
Was hat denn Yoga mit Atmung zu tun?
Was hat Yoga mit Atmung zu tun? Das ist eine gute, grundlegende Frage.
Wir fangen mal groß an und können ein bisschen kleiner vorarbeiten.
Ja, was tatsächlich genau die Vorgehensweise im Yoga ist. Mhm. Also wenn man sich die alten Schriften anschaut und sich anschaut, mit welcher Struktur unterrichtet wird, also die Schriften sind ja entstanden aus einem Weitergeben wollen von Inhalten, dann ist es ganz oft so, dass die Schriften erstmal das ganz Große aufmachen und dann werden sie kleiner und nochmal kleinschrittiger und nochmal kleinschrittiger. Erstmal kommt das Große. Also was hat Yoga mit Atem zu tun? Ich kann mal so anfangen, für mich hat Yoga mit Atem zu tun, dass beides mich zu einem tieferen Kontakt mit mir selber führt. Worum es mir im Yoga in allererster Linie geht, das ist das, was mich im Yoga in allererster Linie interessiert. Was hilft mir, in einen tieferen Kontakt zu mir selber zu kommen, in Kontakt zu tieferen Ebenen in mir, die mich ausmachen, die mich existenziell ausmachen. Und der Atem ist dafür ein wunderbarer Mittler. Und es ist ja so, dass der Atem auf alles reagiert, was wir körperlich tun. Also wenn wir eine Treppe hochrennen, dann zeigt sich das im Atem. Mhm. Und wenn ich irgendwie total entspannt im Sessel sitze und das Telefon klingelt und jedes Mal, wenn ich die Verkündigung eines immensen Lottogewinns bekomme, geht der Atem auch schneller. Mhm. Oder wenn ich erfahre, ich bin Patentante geworden oder was auch immer. Der Atem reagiert, also sowohl auf alles, was mental passiert, als auch auf alles, was körperlich passiert. Im Yoga, und da gibt es auch wieder unterschiedliche Konzeptionen innerhalb des Yoga. Aber eine Konzeption ist zu sagen, dass der Atem Teil des energetischen Systems ist und als solches wie zwischen physischem und mentalem System steht. Und da wird das nochmal deutlicher, dass es wirklich in der Mitte ist, also auch ein Mittler.
Und kann es dann Yoga ohne Atmung geben oder muss das immer zusammenlaufen?
Für mich ist es so, dass, für mein Verständnis ist es so, dass der Atem anzeigt, in welchem Zustand ich bin. Und wenn ich zum Beispiel einen Anfängerkurs gebe, dann, ich meine, in allen Kursen weise ich immer wieder auf den Atem hin und auf die Möglichkeit, dass man auch weiter atmen könnte. Und im AnfängerInnenkurs ist das natürlich nochmal häufiger und nochmal notwendiger. Die Trefferquote ist noch höher. Und da sage ich auch oft, in anderen Kursen aber auch, und diese Übung, das könnte auch eine gymnastische Übung sein, und Gymnastik ist ja super, ist ja überhaupt nichts gegen Gymnastik zu sagen. Zu Yoga wird es, wenn du jetzt auch noch fließend weiter atmest, weil das bedeutet, ich bin zumindest soweit mit mir selber in Kontakt oder in einer inneren Freiheit, dass der Atem in der Lage ist, weiter zu fließen. Und wenn ich den Atem anhalte, dann ist es so, wie ich setze für einen Moment das Leben aus. Atmen ist Leben. Leben ist Atmen und ist Atemfluss. Und in dem Moment, wo ich den Atem anhalte, das sind Momente, wo ich entweder körperlich oder mental überfordert bin oder innerlich abhaue oder nicht da sein will oder so, also wie der Versuch, nicht zu leben in dem Moment und nicht anzuerkennen, aha, das hier jetzt ist gerade Leben. Und da kann ich weiter atmen. Ich kann weiter leben, während ich in eine anstrengende Position gehe.
Und was ist dann zuerst da? Also ist erst die Bewegung da oder ist erst der Atem da? Oder wenn es jetzt atemrhythmisch geht, und das ist ja, wenn ich jetzt an den Sonnengruß denke, dann mache ich ja einen bestimmten Bewegungsablauf während bestimmten Atemphasen. Wer bestimmt den Rhythmus oder was bestimmt den Rhythmus?
Das ist eine schöne Frage, Julia. Also realistisch gesagt, wenn ich den Sonnengruß anleite, bestimme ich den Rhythmus. Ist so.
Okay, die Antwort ist du.
Ja, die Antwort ist, im Yoga gebe ich den Rhythmus. So, und dann gebe ich aber immer wieder, und das kennst du ja auch, die Möglichkeit, gerade den Sonnengruß, weil es eben ein, zumindest bei uns, etablierter Ablauf ist, die Möglichkeit zu sagen, so, und jetzt für die nächsten 4 Durchgänge, mach den Sonnengruß in deinem eigenen Atemrhythmus oder in deinem eigenen Atemmodus. Damit die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, genau das wieder zu üben. Es ist irgendwie so widersinnig. Wenn wir gemeinsam üben wollen, dann braucht es das, dass jemand sagt, einatmend mach dieses, ausatmend mach jenes. Das ist, um gemeinsam synchron zu üben, macht das natürlich Sinn, ist aber im Sinne des Yoga nach meinem Verständnis nicht ganz zu Ende gedacht, wenn ich nur anleite, sondern dann, und da, so gehe ich damit um, dass ich dann auch immer wieder Zeiten gebe, wo ich sage, so, und jetzt mach den Sonnengruß oder diesen oder jenen Ablauf in deinem eigenen Atemrhythmus weiter.
Jetzt hast du von Synchronität innerhalb der Gruppe gesprochen, aber es braucht ja trotzdem eine Synchronität, also auch wenn ich das in meinem eigenen Atemmodus, Atemrhythmus mache, dass Bewegung und Atmung zusammenpasst. Und was würdest du sagen, was ist der Motor? Also ist es, ich mache die Bewegung, die Atmung folgt, oder ich atme und die Bewegung folgt?
Ich würde sagen, der Atem ist der Motor und die Bewegung folgt. Und nicht folgen im zeitlichen Sinne, sondern für mich ist oft so das Bild vom Tango, also ich tanze ein bisschen Tango, und das Geniale finde ich, wenn so der Kontakt da ist zwischen den beiden Tanzenden und überhaupt nicht klar ist, Also ist es definiert, der Mann führt oder die führende Person führt und die folgende Person folgt. Und dennoch entsteht sowas von, es ist gerade überhaupt nicht klar, wer führt hier, wer folgt. Weil wenn es eine echte Kommunikation ist, dann greift mein Partner meine Impulse ja wiederum auf und setzt sie wieder um, dann schwingt es hin und her und ist eine Kommunikation und eigentlich eine Gleichzeitigkeit. Mhm. Und da ist auch wieder dieser Kontakt. Und so verstehe ich auch die Bewegung folgt dem Atem. Nicht im zeitlichen Sinne, der Atem kommt erst und dann mache ich eine Bewegung, sondern der Atem ist, du hast es ja auch schon gesagt, als Wort, das ist der Motor. Daher kommt die Bewegung. Und das führt für meine Erfahrung dazu, dass dann die Bewegung viel mehr an mich, an meine tieferen Ebenen angebunden sind, als wenn ich es, ich sag mal, technisch mache. Mhm. Man kann es auch umgekehrt denken, da musste ich gleich dran denken, als du die Frage gestellt hast, dachte ich, ja, kommt drauf an, worüber sprechen wir gerade, weil Ashtanga, also dem achtgliedrigen Pfad, nicht Ashtanga gibt es auch als Yoga-Richtung, das meine ich nicht, sondern als die acht Glieder des Patanjali, da gibt es auch eine Reihenfolge, weil es ist ja eine Schrift, die Satz nach Satz, Vers nach Vers verfasst ist. Und diese acht Glieder beginnen, oder anders gesagt, das dritte Glied ist Asana, also die Körperpraxis. Und das vierte Glied ist Pranayama, also die Arbeit mit dem Atem. Da wird Asana, aber nicht in dem Sinne, wie wir jetzt heutzutage Asana verstehen, als wilde Verrenkungen und Workout und Gymnastik mit Atem, sondern da geht es nur darum, eine stabile und leichte Sitzposition einzunehmen, also dem Körper irgendwie zu einer Leichtigkeit und Stabilität zu verhelfen, so dass er in der Lage ist, in Ruhe zu sitzen und dann als nächstes Pranayama-Übungen zu machen. Als Vorbereitung, und das ist dann das achte Glied, ist dann, oder die letzten drei Glieder haben alle mit Meditation zu tun, das ist dann das Ziel. Mhm. Das ist aber ein sehr altes Yoga. Okay. Oder Altair-Yoga. Eigentlich ist Yoga nämlich, es hat sich bei mir auch super eingeschlichen, das männlich, als sächlich zu bezeichnen, aber eigentlich ist es der Yoga.
Scheint mir auch nicht so geläufig.
Nee, ist es auch nicht, deswegen kann ich es auch nicht aussprechen, aber wenn wir schon mal offiziell hier sprechen, dann
halten wir das hier mal so fest. Sehr gut. In einer der letzten Stunden hast du davon gesprochen, den Moment der Einatmung, also diesen Einatmimpuls zu fühlen, und das war bei mir so ein Aha-Moment. Manchmal hat man den ja mit so Sachen, die man schon 100-mal auch gedacht hat. Ja, ja. Und eine Person benutzt irgendwie andere Wörter dafür. Offensichtlich hast du andere Wörter benutzt, die mich sehr getroffen haben im positivsten Sinne. Da würde ich irgendwie gerne mit dir nochmal drüber sprechen, weil das für mich eine total gute Schnittstelle zu Schlafhorst Andersen und wie wir hier auch Dreiteiligkeit der Atmung irgendwie verstehen, ist. Und ich damit, glaube ich, auch nochmal diese Synchronisation von Atmung und Bewegung noch viel tiefgründiger verstanden habe. Mhm. Also vielleicht kannst du es selbst noch mal berichten, was du damit gemeint hast oder was dieser Impuls der Einatmung eigentlich ist in diesem Zyklus von Atmung und wie das mit der Bewegung und mit dem Bewegungsablauf zusammenhängt.
Mhm. Also es ging für mich in dieser Stunde, an die ich mich sehr gut erinnere, darum, wie noch mal sozusagen das Lauschen nach innen noch mehr anzubieten, auszudifferenzieren. Und genau auch die Hoffnung, dass wie von einer anderen Perspektive nochmal geguckt, dann auch nochmal wie eine neue Perspektive vielleicht aufgeht. Und wenn ich nur sage, nimm wahr, wann du einatmest, wie du einatmest oder wie dein Körper einatmet, nimm wahr, wie du ausatmest, das sind wir mehr oder weniger gewohnt, das ist uns mehr oder weniger vertraut, je nachdem, in welchem Kontext wir sind. Und wenn ich aber mich darauf fokussiere, den Moment des Einatmens zu spüren, also körperlich wahrzunehmen, mitzukriegen, wie äußert er sich, dann wird es noch mal feiner, weil der Einatem ist ja ein mehr oder weniger lange dauernder Moment im Vergleich dazu. Und der Impuls des Einatmens ist ja nur ein Impuls. Und ich erinnere mich auch daran, dass ein Teilnehmer sagte, ja, das ist ja ein bisschen wie im Zen, das geht ja gar nicht. Also wenn ich den Einatemimpuls wahrnehme, ist er ja schon wieder vorbei. Ja, genau. Ja, genau. Und der Impuls des Einatmens, da ging es mir auch drum, markiert ja das Ende der Ausatempause. Und es gibt ja Menschen, die sich nicht so leicht damit tun, nach dem Ausatmen erstmal eine Pause zu haben, im gelassenen Ruheatmen. Und da war so meine Hoffnung, wenn ich die Aufmerksamkeit auf den Moment des Beginns des Einatmens lenke, dass dann bewusster wird, dass da vorher wie eine kleine Pause ist. Mhm. Das sind so die Dinge, worum es mir geht. Mhm.
Jetzt hast du von Ausatempause gesprochen. Gibt es auch eine Einatempause?
Also es gibt auch...
Im Yoga oder wie praktizierst du es?
Also ich kann natürlich alles machen, was ich will, denn der Atem ist ja, das ist ja das Tolle auch am Atem, warum wir am Atem so viel lernen können. Unter anderem ist, dass er ja eben autonom funktioniert, im besten Fall, wenn ich nicht gerade eine Schlafapnoe habe. Und ich kann ihn auch willentlich lenken. Das ist ja singulär in unserem System, dass es da etwas gibt, was autonom funktioniert und der Willkür zugänglich ist. Das ist ja großartig. Und das macht es aber genau auch so schwierig, damit zu arbeiten. Und das macht es aber auch so großartig. Mhm. Willkürlich kann ich machen, was ich will, ja, mit dem Atem. Physiologisch verstehe ich es so, dass nach dem Einatmen, ich benenne das oft so wie das Momentum einer Schaukel, die am Kipppunkt ist, ist es nicht wirklich für mein Empfinden nicht wirklich eine Pause, aber eben wie so ein Kipppunkt zum Ausatmen. Und ich kann nachvollziehen, wenn manche sagen, das ist eine Pause nach dem Einatmen. Ich empfinde und verstehe es eher als wie so ein Kipppunkt. Während nach dem Ausatmen es für mich, für mein Empfinden, beim gelassenen Ruheatmen wirklich eine Pause entsteht nach dem Ausatmen. Eine Pause, wo nichts stattfindet. Der Herzschlag findet statt, aber es ist so eine Ruhe im Körper, dass noch nicht mal ein Atemzug stattfinden muss.
Und ja auch eine Lösung in der Muskulatur.
Ja.
Ja, genau. Ja. Es gibt ja verschiedene Übungen im Pranayama. Da würde ich total gerne nochmal mit dir drauf eingehen, was es da so für unterschiedliche Wörter, die man sich ja schon mal so auf der Zunge zergehen lassen kann, gibt und was sich hinter diesen lustigen Wörtern so verbirgt. Ein Pärchen, wo wir vielleicht mal zuerst drauf gucken können, wäre Rechaka und Puraka. Wer sind diese beiden? Magst du uns diese beiden mal vorstellen?
Diese beiden sind Modifikationen des Ausatmens bzw. Einatmens. Und du hast jetzt Rechaka zuerst benannt und deswegen habe ich auch gesagt, Modifikation des Ausatmens zuerst. Und Modifikation heißt, da spielen wir im Prinzip genau mit dem, was ich eben gesagt habe, dass das Atemsystem einzigartig ist in unserem Menschsystem. dass das autonom funktioniert und der Willkür zugänglich ist. Und in Retaka, so ist mein Verständnis davon, spielen wir genau damit, nämlich den Atem geschehen zu lassen, jetzt ein- und ausatmen, gerne auch Pause, wie auch immer, geschehen zu lassen, zu beobachten, was für viele als solches schon mal eine schwierige Übung ist. Und dann, finde ich, wird es erst richtig schwierig, wenn ich dann versuche, den weiterhin gelassenen Ausatmen zu unterstützen, dass er ein bisschen tiefer wird. Aber nicht, indem ich jetzt willentlich, wie wir das so oft machen im Leben, das Ruder in die Hand nehme und sage, oh, Atem, ich zeige dir jetzt mal, was richtig ist. Ja, ich habe es kapiert. Sondern immer noch dem Atem, so wie er ist, folge, wieder nicht im zeitlichen Sinne, sondern ihn geschehen lasse und das Ausatmen geschehen lassend unterstütze dadurch, dass ich mit der Bauchmuskulatur den Druck im Bauchraum erhöhe, um darüber aufs Zwerchfell eine kleine Druckerhöhung zu erreichen, sodass dadurch infolge der Ausatmung ein bisschen tiefer wird und dadurch auch langsamer. Und das ist, ich finde das so, so eine wertvolle Übung für uns, gerade westliche Menschlein, eine Übung in Geschehen lassen und das, was da von sich aus ohnehin geschieht in uns, dass ich nur beobachte, dann zu unterstützen und eben nicht alles besser zu machen, und sondern das ist für mich, ist diese Kostbarkeit, was mit dem autonomen Atemsystem, das ich auch willkürlich steuern kann, verbunden ist, ist genau diese Schnittstelle von Lassen und Tun. Und wir kommen alle ja viel, viel mehr vom Tun. Das sind wir alle. Ich glaube, also tut mir leid, wenn ich jetzt jemanden irgendwie über den Kamm schere, auf den das nicht zutrifft, aber ich kenne so wenig von solchen Menschen, auf die das nicht zutrifft. Deswegen sage ich, wir alle haben es so schwer damit, die Dinge nicht über ein Tun und Anstrengen und besser machen anzugehen, als über ein Geschehen lassen und das, was von alleine da ist, nur zu unterstützen. Ich meine, wie großartig wäre es, wenn wir Erziehungsmeister in dieser Richtung wären. Mhm. Geschehen lassen und unterstützen von dem, was da ist.
Ja.
Ja. Das war jetzt ein weiter Bogen.
Mhm. Mhm. Dann gibt es halt noch den Gegenspieler oder die Gegenspielerin.
Oder
gibt es einen Artikel zu?
Mitspieler?
Mitspieler.
Nett. übrigens auch wieder, ich glaube, beides maskulin auf A endend. Rechaka, Puraka. Puraka ist ein bisschen komplexer, finde ich.
Mhm, finde ich auch.
Wo ich eben schon gesagt habe, jetzt wird es hier richtig schwierig. Also jetzt wird es richtig, richtig schwierig. Und zwar geht es bei Puraka auch darum, den weiterhin gelassenen Einatmen kommen zu lassen. Also mit gelassen meine ich, dass das Geschehen von alleine, also der autonomen Steuerung überlassen und ich beobachte. So, das ist mal die Voraussetzung. Wo es im Yoga übrigens auch natürlich wieder Namen zu gibt, das ist Prakriti Pranayama, also das Gelassene, das in Anführungsstrichen natürliche Atmen.
Mhm.
Und ab Rechaka, wo also eine kleine Modifikation dazu kommt, spricht man von Vaikrita Pranayama. Also die Atemübung mit Modifikation. Mhm. Also das Beobachten ist tatsächlich im Yoga-Verständnis eine eigene Übung. So, dann zu deiner Frage Puraka. Da geht es darum, in diesem Sinne definierten gelassenen Einatmen nicht zu unterstützen, im Sinne, dass er noch tiefer wird. Wobei in Folge wird er dann auch tiefer, sondern, oder kann er tiefer werden, sondern es geht darum, meiner Erfahrung nach, so wie ich Pudaka verstehe, den Einatmen in andere Atemräume hineinstreben zu lassen. Sich andere Atemräume zu erschließen.
Mhm.
Und zwar gebe ich auch da eine sanfte Aktivität der Bauchdecke, also ein sanftes Gegenhalten, das ist kein nach innen ziehen, sondern ein Gegenhalten. Und dann kann der Atem immer noch weiter einströmen, weil es ist ja nur die Bauchdecke, die jetzt gegenhält. Und die Bauchdecke ist ja nicht der einzige Bereich, wo die Einatembewegung hinströmen kann. Der ganze Rumpf ist ja riesig und gibt viele Bereiche, die ausweichen können, nachgeben können. Und deswegen ist, wenn ich einen Tonus auf die Bauchdecke gebe, sodass der Einatmen da, die Einatembewegung da jetzt nicht mehr hinströmen kann, kann sie dann, und das finde ich, kann ein riesiger Genuss sein, mal woanders hinströmen, wo es nicht so vertraut ist.
Jetzt hast du gesagt, genau, dass das eine eigene Atemübung ist, einfach nur den Atem zu beobachten.
Mhm.
Da würde ich total zustimmen. Also das ist bei Schlafhorst Andersen definitiv der Hauptinhalt des ersten und vielleicht sogar noch des zweiten Semesters. So erinnere ich mich zumindest an meine Ausbildung, dass ich im ersten und zweiten Semester vorwiegend irgendwo auf einer Matte lag und meinen Atem beobachtet habe. Also damit kann man sehr viel Zeit verbringen,
ja,
und immer wieder spannende und neue Erfahrungen machen.
Ja.
Und jetzt bin ich schon einige Jahre aus der Ausbildung raus und mache immer noch solche Erfahrungen. Also das geht nicht zu Ende, dieses Erforschen. Was ja auch eben, wie du schon gesagt hast, eben das Spannende auch daran ist, eben an der Atmung zu arbeiten. Ujjayi ist ja noch so ein anderer Begriff, der so kursiert, wenn man sich mit Yoga und Atmung auseinandersetzt.
Mhm.
Hat Ujjayi irgendwas mit Rechaka und Puraka zu tun oder ist das losgelöst davon? Wie verstehen die drei sich? Haben die eine Beziehung?
Die können auf jeden Fall eine wunderbare Beziehung haben. Und in meiner Ausbildung, also ich habe zur ursprünglichen Yoga-Ausbildung eine zusätzliche Ausbildung noch in Pranayama und Meditation bei Dr. Sri Krishna. Da haben wir es grundsätzlich so gelernt, dass wir erstmal Rechaka und Puraka etabliert haben und dann alle anderen Pranayama-Übungen draufgesetzt haben, mhm, sozusagen. Ich gehe da ein bisschen anders mit um, einfach weil ich auch, ich habe nur 90 Minuten zur Verfügung, mhm, und die Menschen möchten, und so ist der Kurs ja auch ausgeschrieben als ein Bewegungskurs. Das heißt, ich habe nicht so viel Zeit für Pranayama, weil es braucht irrsinnig viel Zeit. Ich mache ja ab und zu mal so Formate, wo ich dann nur Pranayama mache oder Pranayama und Meditation, und da ist eine Stunde rum wie nix, wem sage ich das?
Mhm.
Und von daher unterrichte ich Ujjayi auch ohne vorher Rechaka und Puraka aufgebaut zu haben. Und gleichzeitig mache ich immer wieder die Erfahrung, dass gerade Rechaka und Ujjayi sich auch gegenseitig unterstützen. Manche haben Schwierigkeiten mit diesem Rechaka und dann machen wir Ujjayi.
Was ist denn Ujjayi? Vielleicht kannst du das noch kurz erklären.
Ach so, du meinst, es ist nicht ganz klar,
was ist das nicht jedem klar oder jeder?
Ja, hoffentlich. Müssen nicht alle Yoga machen. Ujjayi ist auch wieder eine Art Modifikation, also in dem Sinne ein Vaikritta Pranayama, das wahrscheinlich sogar weiblich, Ujjayi, weil weibliche Nominative enden gerne auf I, eine Modifikation, die ich erreiche dadurch, dass ich dem Atemstrom, nicht der Atembewegung, sondern dem Atemstrom einen feinen Widerstand gebe. Und so würde ich es jetzt nicht anleiten, wenn ich das erste Mal in Ujjayi anleiten würde.
Ich glaube, ich würde den Begriff Widerstand da auch nicht verwenden an der Stelle.
Genau.
Das ist genau.
Also das ist jetzt wirklich eine Beschreibung dessen, was da, mhm, passiert.
Ja.
Aber das ist genau wie, warum ich nicht Rhythmus sage, sondern Modus. Mhm. Wenn ich Widerstand sage, dann, dann passiert schon ganz schnell eine Enge. Mhm. Genau das ist es, was wir bei Ujjayi nicht wollen. Die Enge, also es gibt tatsächlich Untersuchungen, dass Ujjayi entsteht auf Ebene der echten Stimmlippen. Manche sagen auch, es sind eher die Taschenfalten, aber das ist so, das leite ich eh nicht in der Feinheit an. Aber auf der Ebene findet ein Tonus statt, der dazu führt, dass der Atemstrom verlangsamt wird und ganz leicht hörbar wird, also wie so ein feines Hauchen. Und wenn ich das anleite, dann, dann ziele ich erstmal dahin, möglichst viel Entspannung entstehen zu lassen. Gesicht, Mundraum, Zunge, Kehlbereich, Hals und überhaupt. Und Hintergrund ist, dass ich nicht will, also ich würde nie benennen, so jetzt vereng doch mal deine Stimmritze, damit das, was rauskommt, ein bisschen hörbar ist. So. Ist jetzt sehr schön, dass du hier das Gesicht sehr säuerlich verziehst. Genau, würde ich mich auch gruseln. Sondern ich versuche, Bilder zu vermitteln, wie zum Beispiel, also das trifft so mein Empfinden, wie ein Kaminkehrer mit so einem großen, weichen Puschel, der da durchfegt und sauber macht und nach und nach mehr Ruß entfernt und das Lumen immer weiter wird, der Kanal immer größer wird. Das ist so mein Empfinden, was durch Ujjayi passiert. Also das Gegenteil von einem gefühlten Widerstand, das Gegenteil von einer tatsächlichen Verengung. Es entsteht tatsächlich in meiner Erfahrung und Wahrnehmung das Gegenteil.
Währenddessen oder im Anschluss?
Sowohl als auch. Für mein Empfinden. Und da, das ist jetzt, also Ujjayi ist so eine Atemübung, das ist wie mit diesem Bild von dem Elefanten, kennst du bestimmt auch, dieses Gleichnis, wo mehrere Menschen, Augen verbunden, so ein unbekanntes Tier betasten sollen, sie nachher beschreiben sollen. Und ja, für manche ist es eine Säule, für andere ein Schlauch, für manche wie so ein Fächer, wie so ein Lappen und so weiter. Und wenn ich mich über Ujjayi mit anderen austausche, wie die das erfahren, dann kommt da auch was ganz Unterschiedliches bei raus. Und für manche ist es auch während Ujjayi eine Weite erfahrbar, für andere, nee, während nicht, total anstrengend, aber danach. Mhm. Mein Partner ist Sänger, der mag Ujjayi gar nicht. Mhm. So, und ich versuche es eben in dem Bewusstsein, dass es schwierig ist, eine Erfahrung zu vermitteln, versuche ich beim Vermitteln aber eine Weichheit und Weite und Gelassenheit zu vermitteln, damit hoffentlich deutlich wird, dass es eben nicht um eine Enge geht, nicht um das Erhöhen eines Widerstandes. Mhm. So.
Das ist interessant, dass du das sagst, dass dein Partner das auch so wahrnimmt, dass er das nicht mag, weil ich diesen Widerstand im wahrsten Sinne des Wortes von mir kenne. Nee, ich möchte da nichts eng machen, weil dann generiere ich da ja einen Tonus, den ich da gar nicht haben möchte.
Ja.
Und bei mir war ja der Durchbruch der Begriff, der englischsprachige Begriff Ocean Breath, also das Meeresrauschen zu erzeugen. Und irgendwie war es dadurch so ausgelagert und hatte nicht mehr so viel mit mir zu tun. Mhm. Und hat irgendwie dazu geführt, dass ich dann auch eine Weite dadurch erfahren konnte.
Ja. Das habe ich auch übrigens, seitdem du das gesagt hast, also ich wusste das ja schon von dir, habe ich das auch noch mal mit reingenommen, auch als ein Angebot. Guck mal, wie ist es, wenn du dir vorstellst, es ist wie der rauschende Ozean. Genau, dann ist es eben nicht mehr was ich produziere, ja, sondern genau. Es ist etwas, das geschieht, ja. Das ich beobachten kann. Und es ist etwas, was auch rhythmisch ist. Mhm. und ja, ein Kommen, ein Gehen und was für die meisten Menschen mit mit einer Gelassenheit und Loslassen konnotiert ist. Also am Meer zu sitzen und die Wellen zu beobachten, macht irgendwie keiner, der irgendwie gerade super gestresst ist und weiter gestresst bleiben möchte.
Ja, genau, dazu hat man sofort so ein Bild und ist gleich an einem anderen Ort irgendwie, ne? Genau, das finde ich auch, das passt gut. Jetzt haben wir schon von deinem Partner gehört, Stefan heißt der ja. Mhm. Der beschäftigt sich mit Stimme und du beschäftigst dich mit Yoga. Und jetzt habt ihr euch gedacht, jetzt macht ihr mal was zusammen. Also Stefan macht ja auch Yoga, ist ja nicht so, dass der gar kein Yoga macht.
Ich beschäftige mich auch mit Stimme. Ist ja stimmt. So, dass ich, nicht so, dass ich gar nicht spreche und singe.
Genau. Ja. Mhm. Es wird ja im Herbst einen Workshop bei euch geben.
Genau.
Kannst du ein bisschen was erzählen? Also ich habe den Ausschreibungstext gelesen, es hat mich sehr neugierig gemacht, weil es ja nicht um die Singstimme, sondern um die Sprechstimme geht.
Genau.
Darfst du schon ein bisschen was erzählen oder müssen wir uns gedulden bis zum Herbst?
Also ich kann gerne ein bisschen was erzählen, was dir aber an Herangehensweise wahrscheinlich alles nicht so wahnsinnig neu ist. Ansatzpunkt ist für uns, dass auch wieder der Kontakt zu mir selber das A und O ist. Also auf jeden Fall das A, wenn es um Stimme und Sprechen geht. Also die Erfahrung mache ich immer wieder, wenn jemand mit der Aufmerksamkeit nicht ganz bei sich ist, dann passiert mit der Stimme irgendwas, was nicht erwünscht ist, was auch hörbar ist. Also es ist ja sofort hörbar, ob jemand, ich habe ja auch eine Ausbildung in personenzentrierter Beratung und da ist ja einer der großen Pfeiler von Rogers, der Begründer der personenzentrierten Beratung ist, die Authentizität, was er nicht erfunden hat, sondern in Hunderten, Tausenden von Gesprächen, die er sich angehört hat, um rauszufinden, was ist es, welche Parameter sind es, die ein Gespräch dass ein Gespräch als hilfreich empfunden wird vom Klienten, von der Klientin. Und da hat er eben unter anderem die Authentizität benannt. Und die ist hörbar. Die ist hörbar in dem, was wir sagen, in dem, wie wir es sagen. Und natürlich nicht eins zu eins, sonst könnten wir uns gegenseitig gar nicht belügen. Das wäre schön. aber wir haben ein Empfinden für, ist etwas authentisch, passt das, was und wie jemand spricht, zu dem, was ihn gerade umtreibt. Mhm. So. Und insofern, also so weit gehen wir nicht, es sind nur 2x3 Stunden, aber das ist so der Hintergrund, dass der Kontakt zu mir selber die Basis ist für einen guten Stimmgebrauch, wie Alexander sagen würde. Und um in diesen guten oder zumindest besseren Kontakt mit mir selber zu kommen, sind ganz normale oder vielleicht auch unnormale Yoga-Übungen im Sinne von Asanas, also Körperübungen, hilfreich, um mich ganz einfach körperlich zu zentrieren. Dafür sind Atemübungen hilfreich. Und dann werden wir sicherlich auch irgendwie ins Sprechen kommen. Ja, schön. Und das auf jeden Fall lustvoll und freudvoll und mit viel Humor, wie ich uns beide kenne.
Das klingt total spannend. Du schaffst so super Überleitungen. Jetzt hast du gerade Alexander schon benannt.
Ja, ich dachte, ich lasse es mal so droppen.
Genau, das ist noch so ein Themenfeld, was ich mit dir gerne beackern wollen würde.
Ja, beackern wir mal. Alexander.
Genau. Wer ist denn das? Und wie stehst du zu ihm? Und wie bist du mit ihm in Berührung gekommen? Und wie begleitet er dich?
Ja, also er begleitet mich sehr und in Berührung gekommen mit ihm bin ich leider nicht persönlich. Und eigentlich heißt er auch Alexander, weil er aus Tasmanien, Australien kam und uns die wunderbare FM Alexander Technik oder Frederick Matthias Alexander hinterlassen hat. Und die entstand dadurch, also er ist jetzt nicht hingegangen und hat gesagt, was könnte ich denn mal für eine Technik erfinden, sondern er war Rezitator, als eigener Bereich der Schauspielerei und hat in erster Linie Shakespeare-Texte rezitiert auf der Bühne. Hatte aber mit Heiserkeit zu tun. Mhm. So wie ich gefühlt jetzt immer noch mal nach meiner Erkältung. Und die Empfehlung seiner Ärzteschaft war schonen. Schweigen, schonen. Naja, das hat er bis zu verschiedenen Abstufungen gemacht. Einmal hat er über mehrere Wochen die Stimme geschont, gar nichts mehr gesagt. Mhm. Ist dann auf die Bühne gegangen und oh Wunder, in kürzester Zeit war er so heiser, dass irgendwann die Stimme komplett weg war. Und dann hat er für sich so verstanden, also okay, das Schonen kann es jetzt schon mal nicht sein. Und wenn ich im Alltag nicht heiser werde, aber auf der Bühne heiser werde, dann muss doch das, was ich auf der Bühne mache, irgendwie dazu führen, dass ich heiser werde. Und dann hat dieser Mann sich irgendwie, also der muss eine unglaubliche Ausdauer gehabt haben und so einen sehr analytischen Verstand und hat sich dann vor drei Spiegel gestellt, dass er sich nicht verrenken musste, um sich auch von der Seite sehen zu können, hat beobachtet, haarscharf, kleinschrittig, was macht er da? Und natürlich ist auch er erstmal von groben Dingen ausgegangen, weil im Alltag hat er ja keine Stimmprobleme, aber dann auf der Bühne. Und dann hat er festgestellt, oh wow, ich schiebe meinen Kopf nach vorne, interessant. Ich ziehe den Nacken zusammen, ich kralle mit den Füßen in den Boden. Also ich verkürze, wie er sagte, die ganze Gestalt. Und, super, jetzt habe ich es verstanden, dann lasse ich das jetzt mal. Und hat festgestellt, er dachte, er lässt es. Er dachte, er hat die Gewohnheit verstanden, er macht es anders und hat im Spiegel gesehen, jetzt fehlen mir die Worte, die kann man öffentlich nicht sagen, blöd. Blöd ist das. was jetzt? Mhm. Also so hat er ganz direkt die Macht der Gewohnheit erfahren. Und ja, jetzt kommen wir nicht alle unbedingt von Stimmproblemen, aber er hat über dieses, der hat dann nicht aufgehört, er hat weitergemacht, wurde immer kleinschrittiger, immer kleinschrittiger, immer kleinschrittiger, noch genauer beobachtet, noch genauer geguckt. Und schließlich hat er festgestellt, ach so, ich muss im Denken beginnen. Beziehungsweise im Denken aufhören. Also hat zwei Prinzipien, mit zwei Prinzipien gearbeitet. Ich will nicht sagen, also erfunden hatte schon mal gar nicht, aber entdeckt und damit gearbeitet, dass das Stoppen, das konstruktive Nein, Nein zu dem, was ich als ungünstig erachte, und sich auszurichten auf das, was er als günstig erachtet hat. Und das ist für den Körper, auf den Körper bezogen, sind das relativ universelle Ausrichtungsprinzipien. Die werden dann auch ganz, ganz schnell individuell, aber erstmal sowas wie eine Bewusstheit für die eigene Mitte, sowas wie Länge, Weite, Gelöstheit. Tut mir jetzt auch gerade gut, nochmal drüber zu sprechen. das ist was in der Regel uns allen gut tut. Und in der Regel ist es auch da so, dass wir eher von zu viel kommen, so grundsätzlich, als von zu wenig. Und da muss man dann aber auch schon wieder ganz schnell differenzieren. Also wenn zum Beispiel im unteren Rücken zu viel Anspannung ist, ist es oft so, dass auf der Gegenseite im Bauchraum ein bisschen zu wenig Tonus ist. Also es ist auch nicht damit getan zu sagen, ach, lass doch mal einfach überall mehr los. Und das meine ich mit, da wird es dann auch ganz schön, ganz schnell individuell. Mhm. Und da arbeiten wir als Alexander-Technik-LehrerInnen mit Hands-on, also mit Handkontakt. Wir führen in Bewegung, sodass der, die Lernende sich nicht selber auf die eigenen Programme angewiesen ist, sondern das mal für einen Moment abgeben kann und dadurch eine neue Erfahrung machen kann. Wie kann Bewegung sich anspüren, wenn sie vielleicht gelassener ist, wenn ich sie von woanders her denke oder nicht denke. Genau, das ist erstmal so grob Alexander-Technik.
Und wie passt das mit Yoga zusammen? Also toll. Ist das toll? Das hätte ich jetzt mal angenommen. Du bietest einen Yogakurs, der auch Alexander-Technik einschließt, an. Also muss es irgendwie offensichtlich Überschneidung geben?
Ja, also Alexander kannte nachweislich, oder also es taucht nirgendwo auf, dass er mal irgendwas von Yoga erwähnt hätte. Insofern geht man davon aus, dass er Yoga nicht kannte. Kommt aber zu sehr ähnlichen Schlussfolgerungen. Alexander ist zu Lebzeiten dann auch mehr und mehr Philosoph geworden, weil er gesagt hat, ja, wow, wenn ich meinen Gewohnheiten unterworfen bin und das auch gar nicht mitkriege, das ist Unfreiheit. Er ist in dem Moment, wo ich mir meiner Gewohnheiten gewahr werde und mich entscheide, yo, diese und diese und diese Gewohnheit, die sind mir zuträglich. Wir können ja nicht ohne Gewohnheiten. Es geht also auch nicht darum zu sagen, Gewohnheiten sind per se schlecht. Denjenigen, der das sagt, möchte ich mal Auto fahren sehen. Oder Fahrrad fahren oder überhaupt nur gehen. Aber immer wieder zu überprüfen, was ist denn mir zuträglich? Was entspricht meinem Wertesystem? Was heiße ich gut, was ich an Gewohnheiten habe und was ist mir nicht dienlich, was ist ungünstig, was steht mir im Weg letztlich. Und das immer wieder zu überprüfen, mich selber immer wieder zu beobachten, da sind wir wieder und da ist die Verwandtschaft unter anderem zum Yoga. Und im Yoga geht es auch immer wieder um Freiheit und das ist es, wo es Alexander auch drum ging, um Freiheit von den unfreiwilligen, ungünstigen Gewohnheiten. Und da passen die beiden super zusammen, wobei Alexander, der hat vielleicht so 2-3 konkrete Übungen hinterlassen, eigentlich oder grundsätzlich Prinzipien hinterlassen. Und Yoga hat einen Haufen Übungen hinterlassen und Gott sei Dank auch Prinzipien.
Auch sehr viel Prinzipien,
ja. Ja, so wie du es bei uns kennenlernst. Also die Ausrichtungsprinzipien, die basieren auf den Ausrichtungsprinzipien des Anusara-Yoga. Daher haben wir die. Und daran schätze ich genau diese Prinzipienhaftigkeit, die mir ermöglicht, im Prinzip, wenn ich sie verstanden habe, sie auf alle Asanas anzuwenden. Und das ist auch das, was wir ganz oft rückgemeldet kriegen, wenn Leute, was weiß ich, im Urlaub irgendwo in Spanien eine Woche Yoga dann irgendwie mitgemacht haben und die sagten, boah, die hat da in Übungen geführt. Also hätte ich nicht von dir gewusst, wie wir wie ich mich ausrichten kann, ich wäre echt verloren gewesen. Ich glaube, ich hätte mir echt was getan. Und das ist immer wieder das, was wir zu hören kriegen, dass das über diese Arbeit mit den Prinzipien ich in die Lage versetzt werde, das eben auf Sämtliches zu übertragen.
Ja.
Und dann nicht mehr merken muss, ach, was muss ich nochmal im Helden machen und was im, war das so rum oder so, sondern es sind Prinzipien.
Ja. Das kann ich total teilen. Also ich habe ja eine ganze Zeit bei euch Yoga gemacht und dann bin ich ja umgezogen. Und dann dachte ich, naja, ich ziehe weg, dann mache ich natürlich nicht weiter in Hildesheim Yoga, ist ja ganz klar.
Ist ja klar.
Erstmal dann woanders eben geschaut. Und dann habe ich dir irgendwann eine E-Mail geschrieben, das weiß ich noch ganz genau. Ich glaube, der Betreff hieß, jetzt bin ich bereit zu fahren.
Wie der Betreff war, ich weiß ich nicht mehr, aber ich erinnere mich auch noch sehr freudig an die E-Mail.
Ja, genau. Ja. Und dann bin ich wieder zurückgekehrt.
Ja.
Aus sehr gutem Grunde, den du jetzt gerade auch beschrieben hast, ja. Mich würde jetzt noch mal interessieren, wenn du nach Alexander Technik arbeitest, wie so eine Stunde aussieht. Also wie kann ich mir das vorstellen? Da kommt eine Person, hat diese Person ein bestimmtes Anliegen oder besprecht ihr das gemeinsam, das Anliegen? Wie sieht das aus?
Ich habe mir gerade vorgestellt, ich hatte gerade so ein Kopfkino, wie das wohl aussieht, wenn jemand ohne Anliegen kommt. Also ja, eine Person hat auf jeden Fall irgendwie ein Anliegen, irgendeinen Grund, warum sie kommt.
Also ist das schon so ganz spezifisch?
Mehr oder weniger, das ist unterschiedlich. Manche sagen auch, das ist eher selten, und sagen, ah, ich habe so eine Ahnung, ich hab eine schlechte Körperhaltung und da lässt sich bestimmt noch was draus machen. Mhm. So. Häufiger ist es, dass Menschen nicht nur ein Anliegen haben, sogar auch eine Art von Leidensdruck. Das ist eher selten, dass jemand sagt, oh, ich habe den Eindruck, da lässt sich noch was irgendwie
optimieren,
mhm. Ja, verbessern, in eine günstigere Richtung unterstützen. Meistens ist es wirklich, also einmal kam eine Frau, die sagte, ich habe keine Ahnung, was Alexandertechnik ist, aber meine Freundin hat gesagt, das ist gut, machen Sie mal mit mir. Und ich so denke, ja, nee, genau so geht's nicht. Das hat sich dann aber auch über die Stunde geklärt. Und,
arbeitest du mit solchen Leuten oder schickst du die direkt nach Hause?
Arbeiten heißt erstmal reden. Mhm. Erstmal heißt erklären, was ist Alexandertechnik, mhm, und bist du bereit, so zu arbeiten? Teilst du die Grundannahme, dass du mit dem, was du hast, aktiv oder passiv, also im Sinne von lassen, aber das ist ja nicht passiv, arbeiten kannst? Mhm. Ich meine, wenn ich die Idee habe, ich bin Opfer meiner Umstände und meine Knochen sind genetisch prädefiniert, dann muss ich keine Alexandertechnik, mhm, machen. So, die meisten sind aber, aus diesen Gründen habe ich noch nie jemand wegschicken müssen oder dass jemand gesagt hat, nee, wenn das so ist, dann komme ich nicht wieder. Also die meisten sind dann schon zumindest so weit aufgeschlossen, dass sie sagen, lass uns mal probieren. Und ich höre dann ja auch mit dem Gespräch nicht auf, sondern wenn jemand schon mal da ist, dann sage ich, ich kann Ihnen jetzt auch zeigen, wie das aussehen könnte. Und dann, es gibt so drei Klassiker in einer klassischen Alexandertechnikstunde. Das ist die Tischarbeit, das heißt, jemand liegt auf einer Liege und ich arbeite mit den Händen und diejenige muss nichts tun, sondern ich vermittle über die Hände sowas wie Raum, Weite, Gelöstheit. So. Als ich meine ersten Alexanderstunden hatte, hatte ich das Gefühl, boah, der räumt meinen Körper auf, so wie ich meine Wohnung gern aufgeräumt hätte. Mhm. So. Das zweite klassische ist die Arbeit im Stehen, beziehungsweise im Monkey nannte er das, was übrigens im Yoga weitestgehend oder in Ansätzen identisch ist mit der Standhocke. Mhm. Die Alexandertechnik, die Alexander mit einem bisschen breiteren Stand als Position des mechanischen Vorteils benannte, weil ich da alle großen Achsen zueinander koordinieren muss und im besten Fall gut zueinander koordiniere, günstig. Und das ist im Prinzip auch schon die Verbindung zwischen Stehen und Sitzen, denn um vom Stehen ins Sitzen zu kommen, braucht es einen Monkey-Prozess, also Varianten der Standhocke und vom Sitzen ins Stehen dann, mhm, umgekehrt. So, und das ist so grundsätzlich, wenn es ums Körperliche geht, ist das, sind das drei Elemente, die immer wieder vorkommen. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin, was weiß ich, Bratschist im Hildesheimer Stadttheater, habe ich jetzt keinen, deswegen kann ich das so sagen, und ich will eigentlich nur mit der Bratsche irgendwie, weil einseitig und so, mhm, dann würde ich trotzdem erstmal eine Basis schaffen für eine Grundkoordination der Körperachsen zueinander. Und dann, wenn ich den Eindruck habe, so da ist jetzt so ein Grundverständnis oder so eine Grundidee ist im Körper angekommen, dann würde ich sagen, bring doch mal beim nächsten Mal die Bratsche mit. Mhm. So. Also dann wird es dann auch sehr individuell.
Verstehe.
Und letztens hatte ich eine Klientin, die kam wegen eines körperlichen Anliegens, nach mir gearbeitet und dann rief sie kurz drauf an und wollte gerne nochmal eine Stunde haben. Da dachte ich, es geht jetzt um genau diesen körperlichen Aspekt, nochmal nachzulegen. Und dann kam sie mit einem psychischen Anliegen. Mhm. Auch das ist möglich. Und da kommt dann für mich auch die Alexander-Technik mit der personenzentrierten Beratung wieder zusammen, die ich übrigens bei denselben Ausbilderinnen und Ausbilder gemacht habe, hauptsächlich bei Elisa Ruschmann. Und das mit gutem Grund. Also sie hat das eine sehr ins andere einfließen lassen, weil das sehr ähnliche Grundannahmen sind. Und genau, das eine ist für mich wie nochmal ein bisschen mehr psychisches Werkzeug für die Prinzipien der Alexander-Technik. Mhm.
Also einmal sind es muskuläre Muster und einmal sind es gedankliche Muster, die wir dann einfach durchlaufen und die wir wahrnehmen können.
Genau, also Verhaltensgewohnheiten, Grundannahmen, mit denen wir durchs Leben laufen, das sind ja auch Gewohnheiten. Mhm. Genau, und auch die kann ich konstruktiv stoppen, ich kann sie mir gewahr machen, ich kann sie stoppen in einem freundlichen, entschiedenen Ton und ich kann schauen, worauf möchte ich mich ausrichten, was ist meine Ausrichtung? Und das ist im Körperlichen wie im Psychischen gleich.
Ja, ach, total schön. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir so langsam am Ende sind.
Ach, ich habe das Gefühl, wir haben es gerade erst warm geredet. Wie schön.
Das auch. Vielleicht ein bisschen von beidem. Also warm geredet brauchten wir uns, glaube ich, nicht mehr, weil es hier schon so warm ist.
Das stimmt.
Jetzt wäre die Frage, ob du noch irgendwas loswerden möchtest, was ich noch nicht gefragt habe.
Jetzt bin ich ganz konsterniert, weil ich gerade so im Redeflow war und das so genossen habe, Fragen zu kriegen, die Bälle so am Laufen halten, und dann konnte ich einfach weiterlaufen lassen. Und jetzt
kommt so ein Cut.
Jetzt kommt so ein Cut. Und also ich habe jetzt von mir aus nicht noch irgendwas, was ich gerne sagen wollen würde.
Ja, dann passt das. Ich schließe total gerne mit einer, ja, wie so eine frohe Botschaft. Was du vielleicht für eine Erfahrung mit einer Person gemacht hast, mit der du gearbeitet hast, wo du vielleicht nur eine Kleinigkeit getan hast und Großes bewirkt hast, oder so dein Best-Practice-Beispiel.
Ja, ich habe gleich schon eine Person gedacht, wie du es angesprochen hast. Und zwar kam mal eine junge Frau zu mir und war ziemlich bedröppelt. Ihre Tanzlehrerin hat sie zu mir geschickt. Und sie wusste also auch eine von denen, die nicht wusste, was da jetzt kommt, und hat gesagt, ja, ihr Arzt hat ihr verboten zu tanzen wegen ihrer Füße. Ihre Füße hatten Ansätze von einem Hallux Valgus und in Richtung Senk, Spreiz, Platt und so. Und hat ihr verboten zu tanzen, weil sie auch Schmerzen hatte in den Füßen. Hat gesagt, wenn sie weiter tanzt, dann wird das schlimmer. Und dann habe ich so sinngemäß gesagt, nix da, erstmal gucken. Also, das kann er nicht sagen, das kann ich nicht sagen. Das müssen wir in Erfahrung bringen. Und dann haben wir mit den Füßen gearbeitet. Und das war so ein wunderbares Beispiel von, wie schnell Veränderung gehen kann, wenn jemand hochmotiviert ist. Sie war hochmotiviert. Sie hat alles aufgesagt, was ich ihr gegeben habe, sei es jetzt verbal oder über die Hände. Und sie ist dann von Hildesheim weggegangen und wusste gar nicht, was so aus ihr geworden ist. Und dann hat der Verband für einen Artikel gesagt, Leute, wenn ihr irgendwie, geht um Thema Füße, wenn ihr irgendwie Beiträge habt, dann schickt sie uns. Und dann dachte ich, ach, was ist wohl aus ihr geworden? Dann habe ich ihr geschrieben. Mhm. Sie ist Tanzlehrerin geworden.
Ach Gott, wie schön.
Ach, Gänsehaut. Ja. Ja, das ist echt so
eine sehr schöne Geschichte.
Ja.
Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da gewesen bist.
Ich danke dir für deine Fragen, Julia. Und das war wirklich ein Genuss, was ich eben schon mal gesagt habe, so die Bälle angerollt zu kriegen und einfach erzählen zu dürfen. Vielen Dank.
Danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
An dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall noch das Datum verraten, an dem der besprochene Workshop zum Thema Yoga und Stimme stattfindet. Dies ist am Samstagnachmittag, den 31.08. und Sonntagvormittag, den 1.09. für jeweils 3 Stunden. Wenn du noch mehr erfahren möchtest oder auch Interesse an einem Yogakurs hast, dies bietet der Yogaraum übrigens auch teilweise hybrid an, dann schau gern mal auf der Homepage vorbei, www.yogaraumhildesheim, alles in einem Wort geschrieben, .de. Und wenn du noch gar nicht genug von Yoga bekommen hast, denk doch auch mal über eine ganze Ausbildung dort nach. Die Yoga-LehrerInnen-Ausbildung startet voraussichtlich Anfang 2025, wobei der erste Teil der Ausbildung offen ist für alle, die sich einfach nur intensiver mit Yoga beschäftigen wollen, ohne gleich LehrerInnen werden zu wollen. Werbung Ende. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen und hast eine neue Perspektive gewonnen. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir gemeinsam die interdisziplinäre Welt der Stimme erforschen.